Herzlich willkommen zur 389. Folge des Sneakpods. Wir sind auf Dienstreise nach Europa. Und bevor unser Flugzeug hier jetzt landet, besprechen wir für euch den Film Big Business. Mit mir hier, er probiert gerade die Schubkarrenstellung aus, Robert Krüger.
Ja, hallöchen. Und Businessman 42 ist dann wohl Stefan Giesbert. Oh, Entschuldigung, American Businessman 42.
Yeah, you're right. Genau so ist es. Big Business. Außer Spesen nix gewesen.
Oh Gott, nee, bitte, ist das der deutsche Titel?
Ja, das ist der deutsche Titel. Da freuen wir uns auch alle sehr drüber. Worum ging es?
Ja.
Ich bin ja froh, dass ich dann doch nur die Einleitung machen muss.
Ja, also, wir haben drei Kandidaten. Ja, erstmal haben wir einen Kandidaten und zwar unsere Hauptfigur, gespielt von Vince Vaughn, ist offensichtlich Geschäftsmann, der irgendwie so durch die Gegend reist und irgendwelche wichtigen Deals für die Firma an Land zieht. Und gleich in der Eröffnungssequenz wird er von seiner Chefin gefeuert, beziehungsweise nee, er wird nicht gefeuert. Er kriegt zur Wahl gestellt, irgendwie seinen Bonus gestrichen zu bekommen und die Schnauze zu halten. Er entscheidet sich dann aber doch lieber, einen auf dicke Hose zu machen und zu sagen, das kann ich auch alleine und ich gehe jetzt. Und gründet dann eine Konkurrenzfirma zu seiner alten Firma. Und steht mit zwei Mitarbeitern da, einmal gespielt von Tom Wilkinson, ein alter Haudegen im Business, der irgendwie kurz vor der Verrentung nochmal ein bisschen Kohle machen will. Und zum anderen Dave, eine Figur, die von Dave Franco gespielt wird. Und der ist ein bisschen verblödet, um es mal vorsichtig zu sagen. Und
er wirkt eher so, als sei er schon immer blöd.
Ja, genau. Sehr schön. Ja, Entschuldigung.
Das ist schon was anderes.
Ja, das ist richtig. Der hat sich da so ein bisschen reingemogelt. Die dachten zuerst, er sei auch irgendwie Geschäftsmann, aber er ist da irgendwie nur durch Zufall.
Er ist auf College gewesen.
Ja, genau. Er ist so ein bisschen durch Zufall da reingeraten. Und die drei haben jetzt jedenfalls den ganzen Film lang nur eine einzige Sache vor. Und das ist irgendwie einen bestimmten Deal mit einem Kunden abzuschließen, und es muss alles auf den Handshake rauslaufen. Das ist das, was uns der Film erklärt, dass das Entscheidende ist, dass sie den Handschlag bekommen. Und der Kunde lässt sie so durch verschiedene brennende Reifen springen. Das Wesentliche ist dann eine große Reise nach Berlin, die sie machen müssen, und dort ja, passieren dann mehrere Verhandlungsrunden, und natürlich, wie man sich das überlegen kann, treffen sie bei diesen Verhandlungsrunden sozusagen auf seine ehemalige Chefin, die da natürlich auch an diesem Deal interessiert ist. Und jetzt ist eben die Frage, kriegen sie den, kriegt die Chefin die ehemalige den? Und man tritt in allerlei Fettnäpfchen und wir dürfen uns das angucken.
Ja, fand's den auch so gut wie ich?
Sicher? Ich fand ihn bestimmt genauso toll, wie du den fandest, ja. Nee, also, was soll man dazu sagen?
Ja, es hat so, er ist nicht mal richtig lustig.
Das ist es eben. Also das Ganze ist, vielleicht haben wir das noch gar nicht groß erwähnt, das Ganze ist im Genre der Komödie verankert. Das liegt ja jetzt bei Dave Franco und Vince Vaughn auch nicht unbedingt fern, die Idee. Allerdings wirklich, die Dialoge und die Witze, ich weiß nicht, das waren irgendwelche Drehbuchschreiber im Blindflug, die da am Start waren. Was sollte denn das? Ich verstehe es nicht. Also,
es gab einen guten Gag, da habe ich mich auch wirklich, also richtig weggeschmissen.
Welcher war das?
Das war der mit der Schubkarre.
Okay, ja. Ja, das war also
da muss ich jetzt noch drin
unser kleiner Dave Franco Freund, der ist übrigens, glaube ich, der kleine Bruder von James Franco, also sie heißen nicht nur zufällig so ähnlich. Hat irgendwie die Idee, er müsste mal die Schubkarrenstellung ausprobieren, weil Tom Wilkinson bringt ihn auf diese Idee, das zu machen. Und warte mal, halt das mal ruhig, ich mache einen Screenshot, damit die Hörer hinterher in der Folge sehen können. Kannst du mal an der Seite vorbeigucken? Der Herr Giesbert versucht nämlich die ganze Zeit, mich abzulenken, indem er in diesem FaceTime-Videokonferenz nur Unfug macht. Und das muss ich jetzt screenshotten. So, dann könnt ihr jetzt bitte gucken, was der hier treibt. So, können wir jetzt zum Thema zurückkommen?
Ja, worum ging's?
Habe ich vergessen. Nein, Dave Franco versucht irgendwie die Schubkarrenstellung mit einer Frau auszuprobieren. Und
erzähl jetzt nicht die Pointe, aber sie ist wirklich lustig.
Ja, ist halt ein bisschen verblödet, sagen wir es mal so. Ich werde die Pointe nicht erzählen. Aber ich gebe zu, der Witz war lustig. Und wir haben in einer Nebenrolle noch Nick Frost, den man ja aus der Cornetto-Trilogie kennt. Und
aus der was für eine Cornetto-Trilogie?
Und du machst einen Filmpodcast, echt jetzt. Die Cornetto-Trilogie. Das sind drei Filme, die Nick Frost mit Simon Pegg zusammen gemacht hat. Und zwar Shaun of the Dead, Hot Fuzz und wie hieß der letzte? Irgendwas mit Ende der Welt oder so. Mit den Aliens.
Und wo die von Bar zu Bar ziehen.
Richtig, genau. Und
wieso heißen die Cornetto?
Weil in jedem dieser drei Filme irgendwo eine Szene vorkommt, wo sie ein Cornetto essen. Ja, okay. Es ist die Cornetto-Trilogie.
Ja, ja.
Schön. Das ist total sinnvoll, das so zu machen. Wenn die Filme sonst nichts verbindet, isst man halt in jedem ein Cornetto und dann ist...
Dann gehören die Filme zusammen.
Dann schon ist es eine Trilogie.
Ja, so leicht geht's.
Ja, und...
Weil bei Hotshots ja auch nicht viel anders.
Ja, das war immerhin dieselbe Hauptfigur. Jedenfalls, Nick Frost spielt den Assistenten des Geschäftspartners, mit dem sie den Handschlag unbedingt kriegen wollen. Und der hat noch ein paar ganz lustige Szenen. Also man landet dann in Berlin, sowohl in einem völlig überdrehten Hostel, man nimmt Drogen, man landet auf einer schwulen Party. Also es passieren lauter absurde Dinge. Man wohnt in einem Museum und also tausend
Eigen... Darf ich auch wohnen? Das haben wir ja noch, also...
Du möchtest American Businessman 42 sein?
Ich fand das schon lustig da.
Die Szene war ganz gut. Also wie gesagt, der Film ist nicht völlig ohne Pointen. Er hat die ein oder anderen Gag, der auf dem Weg durchaus zündet. Aber speziell die Dialoge und wie unrealistisch alles ist. Also auch diese Geschäftsgespräche, die miteinander machen. Ich bin ja nun wirklich, und du wahrscheinlich auch, häufiger mal so in Meetings, wo sich Leute von unterschiedlichen Firmen treffen und versuchen, irgendwas miteinander zu vereinbaren. Wo man auch so diese Spannung in der Luft hat. Kaufen die das am Ende bei uns oder kaufen die das nicht bei uns?
Echt, bist du da dabei? Ich bin da nie dabei.
Ja, doch, das ist mein Job.
Du bist aber nicht Verkäufer.
Nein, ich bin nicht Verkäufer, oder? Aber ich bin Projektleiter und insofern muss ich manchmal dann, wenn das technischer wird, diese Verhandlungen, wenn dann sich die Verkäufer so weit angenähert haben, dass sie der Meinung sind, das könnte was werden, dann lässt man die Techies aufeinander los. Und dann muss ich durchaus die Gegenseite auch davon überzeugen, dass sie das kaufen wollen. Und also dann nicht mehr den Verkäufer oder den Einkäufer bei der anderen Seite, sondern den Techie davon, dass der dann sagt, ja, das hat Hand und Fuß, was sie da reden, das können wir nehmen.
Ach so, krass.
Ja, und das ist alles Quatsch, was die da machen. Also das ist wirklich Quatsch. Diese ganzen Unterhaltungen, das ist... der muss dann ständig, muss er seine Zahlen frisieren und ich weiß es nicht. Vielleicht läuft das zwischen zwei Banken so oder so, keine Ahnung. Aber... dieses Geschäftsgespräch, bei dem sie dann plötzlich ins Genitale abgleiten. Erinnerst du dich an diese Szene, wo sie sich in dieser Lobby von, ist ein Hotel oder sowas richtig. Treffen und plötzlich gegenseitig über ihre Eier reden? Und das ist alles so unterirdisch schlecht geskriptet. Wie gesagt, die ein oder andere Gag mit dem Hotel und auch diese Museumsgeschichte und die Schwulenbar und das Hostel und so an vielen Stellen konnte man den einen oder anderen Lacher machen, aber viele andere Stellen sind so abgrundtief furchtbar, dass man eigentlich rausrennen möchte aus dem Film. Und insgesamt kann ich deshalb nicht so richtig zu einer positiven Wertung kommen. Wie siehst du das? Komm, sag an.
Ja. Wir sind uns da schon ziemlich ähnlich. Also,
du hast dir ja streckenweise die Augen zugehalten für ganze Szenen.
Ja, genau. Das haben wir noch gar nicht besprochen. Es sind unheimlich viele Szenen wo man sich unglaublich fremdschämen muss. Also das ist halt echt so, wo sie irgendwelche Sachen machen und du denkst dir so, oh, bitte mach jetzt nicht das und jetzt nicht noch das und dann machen sie es natürlich und es wird alles noch schlimmer.
Du, ich glaube, wir haben gerade völlig Quatsch geredet. Entschuldigung bitte, der Film heißt gar nicht Big Business. Oder heißt er auf Deutsch Big Business?
Er heißt auf Deutsch Big Business. Er heißt auf Englisch.
Ach, Englisch heißt das Unfinished Business. Ich habe nämlich gerade die ganze Zeit Big Business gesucht und habe was von 1988 gefunden und war völlig verwirrt. Ja. Entschuldigung, ich habe dich völlig unterbrochen. Du warst gerade dabei zu sagen, was so peinlich ist.
jede Szene, jede Interaktion mit den Kunden, das oder viele Sachen mit ihren potenziellen Kunden, wo es dann immer hin und her geht und so. Ja, das war alles so ein bisschen
mittelschwer, ja. Grausam.
Ja, es war halt untauglich. Also war Käse.
Ja, und alles, was Dave Franco, ich weiß nicht, ob das in der Übersetzung ist oder ob der das im Original so spielt, der hat die ganze Zeit so ein debiles Grinsen im Gesicht und spricht auf Deutsch mit so einer Sprache, so als ob er wirklich nicht mehr, also als ob er 4,5 Gehirnzellen in der Rübe hat. Ich habe sie schöne Erlebse gemacht. Und so auf der Schiene, als ob er nicht mehr das Wort erlebt, also ja, Erlebnisse in dem Fall sollte es heißen. So auf der Schiene versuchen sie ihn als dämlich darzustellen. Und es ist halt null lustig. Null lustig.
Kein Stück.
Nee. Die einzige Stelle, die wirklich unterhaltsam ist, ist dann, wenn er seine sexuellen Abenteuer da mit irgendwelchen Mädels in Berlin macht. Das wird dann ein bisschen witzig, aber auch halt nur so für so 5 Sekunden-Szenen. Also da ist er dann einmal, schleppt eine ihn ab oder er sie, wie auch immer. Und dann gibt das halt eine Pointe und dann lacht man kurz und dann ist wieder weg. Aber
ja, genau.
Die Figur sind so ein paar, für den Arsch.
Ja, es sind so ein paar Episoden auch, die nicht so wehtun, finde ich so. Wo so, ach ja, ganz nett vor sich hin plätschert, aber das ist ja nicht, was ich von einem Sneak-Film haben möchte, dass er mir nicht wehtut. Also, das ist so, ja.
Pff, ja, genau.
Also, wie fandst du Berlin?
Das war durchaus eins der Highlights des Films.
Berlin
sah schön aus. Berlin sah schön aus in dem Film. Berlin ist tatsächlich nicht nur, wir landen da jetzt, wir zeigen einmal das Brandenburger Tor und dann sind wir nur noch im Studio, sondern man läuft tatsächlich über den Pariser Platz, man läuft am Reichstag vorbei, wir haben den einen oder anderen Kameraschwenk. Also Berlin kommt tatsächlich wirklich mehr vor als nur ein Establishing Shot und dann die Behauptung, dass das Berlin sei. Das fand ich schon an sich ganz cool.
Ja, das mochte ich auch. Also das fühlte sich so an, so, ach ja, guck mal, waren wir da nicht mal beim BCB oder hätten wir da hingehen wollen statt sonst irgendwas. Also das war echt, das war schön, aber ja, also wenn die Stadt, die Darstellung der Location schon eines der Highlights im Film ist, dann bist du entweder bei Herr der Ringe oder bei irgendeinem totalen Quatsch.
Dann bist du eher beim Hobbit.
Habe ich ja zum Glück nicht gesehen.
Ja, vielleicht besser so. Ja. Okay, also wie gesagt, lass uns Punkte geben, weil es ist nicht so wirklich das Ding, was man gesehen haben muss.
3 von mir.
3 von dir, okay, ich gebe 4 Punkte. Was ich ganz witzig fand, ich versuche das gerade im Netz zu finden, als PR für diesen Film, haben sie lustige Bilder gemacht. Und zwar haben sie sich ein bisschen, der Film macht sich ja über diese ganze Business-Kasper-Schiene so ein bisschen lustig, zumindest versucht er das. Und was auch oft so benutzt wird in solchen Umfeldern, ist halt in so Broschüren und in so Heften, so Stock-Fotografie. Also Stock-Fotografie ist, wenn Fotografen Bilder schießen zu allgemeinen Themen und die einfach online stellen und dann einen Lizenzpreis dranhängen und dann sagen, hier ist jetzt Businessman in Meeting, ja, so, und 2 Männer, eine Frau an Meetingtisch.
Dazu möchte ich unbedingt die Stock Photography Folge von Digital Ref empfehlen.
Genau.
Die haben da mal eine sehr lustige Erklärungsfolge
also man, gemacht. Die Fotografen, die quasi sozusagen Fotos vorproduzieren für Zwecke, die sie erstmal nur sich vorstellen können. Wo sie sagen, okay, es gibt bestimmt Kunden, die irgendwie Fotografien von Meeting-Situationen oder von dem Chef vor großem Gebäude oder so überlegen, wirkender Businessman vor großem Gebäude. Irgendwie, was weiß ich, Verhandlungssituation zwischen Mann und Frau, Verhandlungsposition zwischen lauter Leuten in schwarzen Anzügen etc. Man denkt sich so Dinge aus, die irgendwer später mal irgendwo für irgendeine Broschüre brauchen könnte, fotografiert das und stellt das dann online und sagt, hier, dieses Bild kannst du benutzen für deine Firma, kostet dich 250 Euro oder so Lizenzgebühr. Und wenn du es exklusiv haben willst, 2.500 Euro oder keine Ahnung so. Und wenn sich dann irgendjemand findet, der dieses Foto gut genug findet und irgendwie für seine blöde Broschüre braucht, wo er irgendwie was illustrieren möchte, dann kauft er das halt. Und was die jetzt gemacht haben bei diesem Unfinished Business, ist, sie haben quasi Stock Photography auf die Schippe genommen, indem sie mit den Schauspielern des Films am Set Bilder produziert haben, die diese typischen Posen, die so auf so Business-Stock-Photography-Bildern immer drauf sind, weil schlussendlich haben da die meisten Fotografen immer die gleichen uninspirierten Ideen und machen immer dieselben dämlichen Fotos und die sehen dann alle halt gleich aus, nur halt sind halt andere Fressen drauf und die haben das jetzt auch gemacht und haben halt solche Bilder zu PR-Zwecken für diesen Film produziert und haben die dann online gestellt, ich glaube bei Getty Images sogar, und haben halt gesagt,
lustig.
Ja, könnt ihr haben, kostet nix, ist alles lizenzfrei. Und ich meine, wenn das jetzt wirklich einer nimmt, ja, der vielleicht diesen Film nicht kennt und diese Schauspieler, so jemand wie du, der die Schauspieler nicht erkennt, klickt sich die Bilder irgendwo und verwendet, macht sich natürlich total lächerlich dann. Aber finde ich eine großartige Idee.
Das ist schon lustig.
Ja.
Weiß nicht, wenn wir demnächst irgendwie einen IKEA-Katalog oder einen irgendwie so einen, weiß ich nicht, normalen Katalog von irgendwelchen Sachen zu finden, wo dann Fotos von denen.
Ja, und ich meine, man kann das googeln.
Einfach
mal Unfinished Business Stockfotos bei Google eingeben, bei der Google Image Suche, man findet die sofort. Und das sind halt so Meeting-Situationen, auch mit lauter Schauspielern, die gar nicht drin sind im Film. Also es ist halt immer entweder Dave Franco, Vince Vaughn oder Tom Wilkinson, die drei Hauptfiguren unseres Films, also unsere kleine lustige Firma. Und dann halt irgendwelche Situationen, wo sie irgendeinen Abschluss feiern oder irgendwie besonders bedeutungsschwanger in die Kamera glotzen oder so. Also es ist ganz herrlich gemacht.
Sehr schön. Vielleicht sollten wir eines von diesen Fotos auch als Folgenfoto nehmen.
Ja, unbedingt, unbedingt. Die sind ja lizenzfrei, da kriegen wir diesmal überhaupt keine Probleme, da können wir aus dem Vollen schöpfen.
Na, dann nehmen wir alle.
Nein, das machen wir nicht. Da müssen die Leute so weit scrollen, bis der Text kommt.
Oder ja, oder in der Folge wird alle 10 Sekunden das Bild gewechselt, damit wir alle reinkriegen.
Auf dem einen Dings steht, this movie gives you free stock photos you'll never want to use. Ja.
Ja, das ist eine ganz schöne Idee. Ja, also du gibst 4 Punkte, ich gebe 3 Punkte. Wir empfehlen den Film nicht weiter. Aber wenn man ihn in der Schick sieht,
wir empfehlen trotzdem, diese Stockfotos für eure Firma zu verwenden und eurem Chef nichts zu sagen. Allerdings müsst ihr irgendwie dafür sorgen, dass das nicht zu euch zurückverfolgt werden kann. Dass am Ende es irgendwie so aussieht, dass nicht mehr klar ist, wer diese Entscheidung getroffen hat, diese Bilder zu benutzen.
Ja, oder so ähnlich. Du verfolgst doch auch dieses SMS von gestern Nacht. Da haben wir doch mal eine ganze Autofahrt mit verbracht.
Oh ja, das wollen wir das mal empfehlen. Dass man auf Autofahrten, wenn man mit mehreren Leuten unterwegs ist und so wirklich weit fahren muss, so sagen wir mal, in unserem Beispiel war es Hamburg.
Wien.
War es Wien?
Ja, wir sind nach Wien.
Oh, es war Wien. Okay, Frankfurt-Wien ist zum Beispiel weit genug oder meinetwegen München-Hamburg oder irgend sowas. Dass man dann auf einem Handy, ihr braucht aber auf jeden Fall einen externen Akku, weil das dauert lange und man ist da schnell so, dass der Akku platt ist. SMS von gestern Nacht irgendwie sich die durch die Best-of-Listen klickt und diese SMS einfach im Auto laut vorliest. Am Anfang ist ein bisschen albern, aber man steigert sich dann irgendwann so in diesen Humor rein und findet dann zwischen 10 Dingern, die so mittelmäßig sind, immer wieder so eine Perle, wo fast alle Leute im Auto vom Stuhl kippen. Und ich weiß jetzt nicht, worauf du raus wolltest, aber das wollte ich mal empfehlen, als du es gerade
erwähnt hast. Ja, das kann man auf jeden Fall empfehlen. Ich hab neulich eins gesehen, da hat irgendjemand sich bei seinem Freund beschwert, dass er irgendwie irgendwelche Nacktfotos in seine Präsentation geschummelt hat. Okay. Und das wäre ja genau der gleiche, okay, macht halt hier ein Foto von James Franco oder, nee, wie hieß der andere Kerl? Nicht James Franco, Vince Vaughn oder Dave Franco.
Dave Franco, ja, sein Bruder.
In eure nächste Filmpräsentation und guckt
das
einfach mal,
das ist total
wer gut. Merkt.
Die mache ich in eine Präsentation rein, die nichts mit solchen Business-Situationen zu tun hat.
Ja,
einfach
genau.
Nur, wo ich irgendwie, keine Ahnung, irgendein Programmkonzept erkläre und dann sind halt lauter solche Leute immer am Rand. So.
Ja, oder ist ja egal. Ich
rede irgendwie über irgendwelche Logistikprozesse, die eigentlich im Lager unten stattfinden und
ja,
und habe dann aber so Business-Situationen aus so Meetingräumen, die nichts mit diesem Lager zu tun haben. Das ist eine gute Idee.
Ja, ja, oder du fälschst halt die Präsentation von irgendeinem Sales-Kollegen, der irgendwo hingeht, wo es egal ist, weil der Deal eh schon durch ist.
Wir sind so eine, bei uns, wir sind so eine keine Präsentationen-Firma. Also. Bei uns gibt es irgendwie auf dem Server vielleicht 20 PowerPoint-Präsentationen und die meisten davon sind älter als 3 Jahre. Diesen Quatsch haben wir uns irgendwann abgewöhnt.
Ja, ist ja eigentlich auch besser.
Ja. Insofern, diese ganzen Präsentationsgeschichten, da kann ich immer nicht mitreden, weil sowas machen wir nie. Ich demo immer einfach das System oder ich erkläre es, aber Präsentation benutze ich eigentlich nie.
Okay.
Gut, aber darum soll es ja jetzt nicht gehen. Lass uns mal zur Droge der Wahl kommen. Einer meiner Eiswürfel ist vorhin abgestürzt und liegt jetzt irgendwo da unten und ich kann nicht sehen, wo er liegt. Und da ist eine Steckdose irgendwo. Ich habe keine Ahnung, wo der hin ist. Ich hoffe.
Naja, der ist ja nicht so groß, dass er in eine Steckdose laufen kann.
Natürlich. Wenn ein Eiswürfel in die Steckdose fällt und jetzt langsam vor sich hintaut, kann es jederzeit.
Ach so, das ist so eine, die ich hatte eine Wandsteckdose vermutet.
Nee, da unten liegt so eine
Alter, nein, eine Wandsteckdose.
Da liegt so ein Fünferverteiler.
Eiswürfel.
Warte mal, lass mich einmal gucken. Ich bin ein bisschen nervös gerade.
Ja, wenn jetzt gleich hier die Sendung abkackt.
Er ist etwa 10 Zentimeter neben die Steckdose gefallen und hat bereits einen kleinen See gebildet. Ich lasse ihn jetzt da liegen.
Ja.
Naja, egal. Droge der Wahl. Herr Giesbert, fangen Sie mal an.
Decke draufwerfen. Ich habe von der Firma Ratsherrn in Hamburg ein Westküsten Indian Pale Ale hier in dieser wunderschönen violetten Farbe mit Gelb.
Das ist doch fein.
Ein waschechtes Schifferbier.
Hä?
Mit einem Hauch von Pink Grapefruit und einer Prise Fernweh. Schön, das mag ich, so quatschige Sachen.
Ratsherrn ist doch direkt beim Elbgold, ne? Da, wo auch Tim Melzers Restaurant ist. Sind die da nicht irgendwo? Ich meine schon.
Echt?
Das hier ist der Vakuumverschluss auf einer Wermutflasche. Klingt geil, oder?
Super Sound, ja. Ich werde jetzt mal hier probieren. Misch du mal weiter deinen Drink. Ich sehe schon, was du machst.
Wenn
ihr das sehen könntet, komplett frei zusammengeschüttet. Campari, Wermut. Wir vermuten alle, dass jetzt noch Gin kommt. Aber vielleicht blärt uns, es kommt Gin. Bombay Sapphire Gin. Okay, das war der Negroni. Ich trinke jetzt hier kurz.
Der ist aber hell geworden. Du trinkst wieder IPAs aus der Flasche.
Ja.
Weil es ist ja ohne ein, ist nur ein Pale Ale, hast du gesagt.
Indian Pale Ale.
Ach ja.
India Pale Ale. Okay. Westküsten-India. Also es ist ein WIPA.
Haben wir das schon mal erklärt, warum
Pale Ale... Yo, West Coast, man. Yeah, yo.
Nein, ich meine, warum Pale Ales, warum India Pale Ales, India Pale Ales heißen, was Indien damit zu tun hat.
Ja, mir hast du es noch nicht erklärt.
Ja, aber haben wir es den Hörern schon mal erklärt.
Keine Ahnung, da war ich nicht dabei.
Ja, also die Geschichte ist folgende. Kurzer Ausflug. Das sind englische Biere und die sind damals mit den Schiffen nach Indien geschickt worden, weil Indien war ja englische Kolonie. Und Bier hält sich nicht so wahnsinnig lang, deshalb ist das oftmals nicht mehr so wirklich intakt angekommen. Und da hat man sich überlegt, um so ein Pale Ale heil nach Indien zu bringen, macht man es von der Anfertigung her so, dass es hinterher mit mehr Hopfen, weil Hopfen desinfiziert, Hopfen tötet Bakterien, und mit mehr Alkohol, weil der hat dieselbe Wirkung, produziert wird. Und dann wird es nach Indien verschickt. In diesem Zustand mit mehr Hopfen und mit mehr Alkohol oder im doppelten Alkohol fast, überlebt es die Schiffsreise sehr viel besser. Und die Quote der nicht verdorben ankommenden Bierfässer ist sehr viel höher. Und dann verdünnt man es vor Ort wieder um die Hälfte und dann schmeckt es wieder wie vorher. Irgendwann haben die dann rausgekriegt in Indien, dass das mit dem Verdünnen eigentlich eine doofe Idee ist. Das kann man auch bleiben lassen und das Zeug direkt pur trinken schmeckt auch geil. Und zack, fertig, India Pale Ale.
Da, das, seht ihr mal, da könnt ihr was lernen.
So ist das. Prost. Ja.
Prost.
Gut geworden. Freestyle, ja, Negroni.
Sah schon so aus, als ob du da sehr präzise zugang warst.
Ja, immer mehr Gin, dann geht das schon.
Genau. Herzlich willkommen zurück, Erik. Der ist jetzt gerade hierher gesprungen. Wir sprechen über Eagle Eye. Ich habe irgendwie letzte Woche in einem Anfall von kompletter Langeweile mal mich durch meine, Streaming-Dienst der Wahl geklickt und bin irgendwie bei Eagle Eye hängen geblieben. Den Trailer hatten wir irgendwie mehrfach gesehen. Der sah irgendwie ganz lustig aus. Dachte ich, guck sie dir mal an.
Du sagst ernsthaft, der sah ganz lustig aus, wenn man da die ganze Zeit Shia LaBeouf rumlaufen sieht.
Den erkenne ich ja nicht, das macht mir ja nichts.
Na gut, okay.
Das ist wirklich, ich habe jetzt eben für die Sendung nochmal schnell reingeguckt und da sehe ich dann so, oh, der heißt Shia LaBeouf, den mögen wir doch nicht. Also.
Ja, was heißt mögen nicht? Ich finde ihn halt belanglos, aber okay.
Ja, aber der Rest drumherum war auch belanglos, also ist ja gar nicht aufgefallen. Also hat er gut eine gute Emulsion ergeben.
Nee, das ist so ein Drohnenfilm. Ich wollte gerade Drogenfilm sagen. Nein, es ist ein Drohnenfilm, oder so? So mit Weltraum, Überwachung, Satelliten, Drohnen,
ja, Töten. Alles wird überwacht. Alles wird überwacht und jeder überwacht jeden. Und
ich meine, ist ja nicht verkehrt. Stimmt ja, aber taugt das als Film?
Es geht so. Er hat ganz nette Wendungen, ganz nette Effekte, ganz nette. Also ich möchte jetzt nicht sagen WTF-Momente, weil dazu ist es nicht so schlimm genug. Das Ende ist katastrophal jenseits von allem, was man irgendwie interessant finden. Also ich fand es einfach total quatschig. Ich habe mich aber ganz gut unterhalten gefühlt und obwohl ich den Film zweimal unterbrochen habe, weil, keine Ahnung, irgendwas dazwischen kam, unter anderem die Podcast-Aufnahme mit Martin letzte Woche.
Die ich übrigens pünktlich zu dieser Sendung angehört habe, damit ich weiß, was dazwischen passiert ist.
Hervorragend. Ich habe dann immer noch mal weitergeguckt, weil ich dann doch wissen wollte, wie es ausgeht, aber ja. Also ich finde es jetzt kein so ein großes Meisterwerk. Auch wenn ich den Trailer, ich habe dann im Nachhinein, da kann man ja immer noch den Trailer gucken, habe ich nochmal geguckt und den fand ich irgendwie ganz cool. Also den finde ich immer noch gut. Aber der Film ist halt einfach, da hat mich mal der Trailer gefangen genommen und oh.
Das Lexikon des internationalen Films, wir haben es kürzlich erst bei Werner zitiert, sagt hier, es sei turbulentes Spannungskino mit Anleihen bei stilbildenden Vorbildern, das nach einer Idee von Steven Spielberg allerdings primär auf unübersichtliche Effekte hin inszeniert wurde. Das ist ein komplizierter Schachtelsatz, der, glaube ich, den Film irgendwie verreißen möchte.
Ja.
Nun ja.
Ja, stimme ich zu, möchte ich auch so sehen. Also.
Okay, also muss man nicht gucken. Außer man hat Bock auf so ein bisschen Action mit Hightech-Quatsch.
Ja, genau. Bisschen Hightech. Ja, oder man möchte sich auch so ein bisschen vor diesem bösen Überwachungsstaat gruseln.
Wer ist denn?
Also
es muss irgendwas Computermäßiges sein oder so. Die Pläne von manipulierte Ampelschaltung. Keine Ahnung. Jetzt lese ich's. Da steht's. Mhm. Wurde im Original von Julianne Moore gesprochen.
Mhm. Du hast den Film nicht gesehen und spoilerst gnadenlos.
Entschuldigung.
Das ist wirklich.
Dann schneiden wir das raus. Ich werde das piepsen.
Vielleicht. Ja, liebe Hörer, der Bob. Ja, gut.
Also wenn jetzt eben alles gepiepst war, dann lag das daran, dass ich hinter dem Piepsen gespoilert habe und der Stefan mir gesagt hat, ich soll damit aufhören.
Alles in allem kein Must-See, aber wenn man Bock hat auf so ein bisschen knackige Action, dann kann man sich den gut anschauen. So, jetzt aber genug darüber geredet, viel zu viel Zeit. Drückmarker, nächstes Thema.
Nächstes Thema.
Bei dir klingelt's.
Das war nur eine E-Mail, glaube ich. Achso. Nächstes Thema. Da steht... Letzte Sendung.
Du hast sie ja gerade gehört.
Ich habe sie gerade gehört. Was war denn das mit der Shopping Queen? Ich dachte, ich höre nicht richtig. Plötzlich. Auf der anderen Seite muss ich ja sagen, ich fand das nicht ganz uninteressant. Denn ich habe von irgendwem, ich weiß gar nicht wem, irgendwie in der Familie auch erzählt bekommen, dass irgendwer immer Shopping Queen guckt. Und irgendwer wird immer gezwungen, Shopping Queen mitzugucken, weil die Frau Shopping Queen guckt. Und ich habe dann auch so unverständnislos so, was ist das? Und derjenige sagte dann, keine Ahnung, komm, ist egal. So, und insofern habe ich da auch nicht erfahren, was Shopping Queen ist. Und jetzt hat Martin das mal ausführlich erklärt. Jetzt muss ich sagen, ich möchte das nicht sehen, aber jetzt weiß ich immerhin Bescheid und habe so ein bisschen.
Man kann jetzt mitreden, ja, das ist ganz gut, gell?
Mitreden ist vielleicht schon fast ein Stück zu hoch gegriffen, aber man ist jetzt nicht mehr ahnungslos, sagen wir es mal so. Man hat jetzt, man könnte theoretisch auf einer Party einen anderthalbminütigen Smalltalk überstehen, ohne zu offenbaren, dass man keine Ahnung hat, wovon man da spricht. Ob ich das jetzt muss oder möchte, steht natürlich auf einem völlig anderen Blatt, aber es ginge jetzt. Insofern bin ich ja nicht ganz undankbar, aber irgendwie fand ich das auch ein bisschen dramatisch, dass der arme Martin gezwungen wird, Shopping Queen zu gucken. Oder ja. Gezwungen wird er ja nicht, aber er macht es halt.
Also,
dieses Gesicht wird nicht veröffentlicht. Ich hab's nicht fotografiert. So. Ja, ansonsten fand ich eure Sendung ganz launig. So. War ganz nett. Weil Martin hatte irgendwie so ein bisschen den Klon gefrühstückt, oder?
Ja, er war so fröhlich.
Klon ist berlinerisch, das heißt so viel wie Clown.
Ach so, ja. Ich habe Klo verstanden und dachte mir so.
Nein, ja. Nein. Wenn es so klingt wie das, was man aus einer DNA-Kopie erzeugt. Also in Berlin ist ein Clown und ein Klon, das sind ja normalerweise zwei unterschiedliche Dinge. In dem berlinerischen Dialekt ist das gleiche. Es wird gleich ausgesprochen. Also nicht das gleiche, sondern es klingt gleich, wenn man es ausspricht. Du hast wohl ein Klon gefrühstückt, wa? Das ist zu einer Zeit entstanden, als es noch keine Klone gab im Sinne von DNA-Kopien. Aber also er hatte diesen ominösen rotnasigen Kandidaten gefrühstückt, weil er war irgendwie so, er hat so viel Witze gemacht. Also nicht Witze, sondern er hat so. Hatte so ein Ironie-Ding gefressen.
Ja, ich war auch zwischendrin kurz irritiert, wo die Sendung denn hinging, aber boah.
Das hat man dir angemerkt. Als diese Shopping-Queen-Sache kam, hatte ich kurz das Gefühl so, stand das etwa nicht im Google-Dokument? Wusste der Stefan nicht, worüber da geredet wurde, aber.
Doch, stand drin. Okay. Stand
du drin. Alter Schauspieler, du.
Ja, da muss ja manchmal.
Ja. Ja, aber es gibt natürlich noch mehr Martin-News. Wollen wir die hier verraten?
Er hat es ja letzte Woche quasi schon angekündigt.
Ja, und außerdem hat das ja auch gepostet auf Facebook.
Ja, genau. Ja, ich war dabei, ich stand neben ihm.
Ja, war auf dem Foto im Facebook zu sehen. Der Martin hat geheiratet.
Ja, ich sehe ein bisschen unvorteilhaft auf, muss ich sagen.
Ach, die Leute gucken alle nur auf die Braut. Niemand hat auf dich geschaut. Tut mir leid, dir das so zu sagen, aber es ist.
Obwohl ich ein Drittel des Bildes eingenommen habe und die Braut nur ein Fünftel. Ich habe nachgemessen.
Ich fand es ja ein bisschen seltsam, warum der Martin genau dieses eine Bild, also auf dem, muss man jetzt mal vielleicht für die Hörer sagen, die es nicht gesehen haben, auf dem Bild ist, die Braut guckt in die Kamera, Martin ist von schräg hinten zu sehen und schaut die Braut an und du stehst so im Profil ein Stückchen abseits, weil du der Trauzeuge warst, nehme ich an.
Ja.
Und das hat der Martin zu seinem neuen Profilbild gemacht im Facebook. Und ich muss sagen, die Wahl finde ich etwas fragwürdig, weil es ist sein Profilbild und der Einzige, der auf diesem Bild von hinten nur zu sehen ist, ist er. Also da waren noch andere Bilder in diesem Fotoalbum von der Hochzeit, die ein besseres Profilbild abgegeben hätten. Warum macht man denn ein Profilbild, wo man selbst nur von hinten zu sehen ist und mehrere andere Personen sind mehr zu sehen? Das ist doch Quatsch.
Jeder hat da andere andere.
Aber noch schlimmer finde ich, wenn Frauen Mütter werden und dann ihr Profilbild ändern, sodass das Kind drauf ist. Und zwar auf einem Foto, wo nur das Kind drauf ist. Ich kann total verstehen, dass man mega, mega stolz ist, wenn man ein Baby hat. Und wenn man dann irgendwie 20 Babyfotos postet oder die nächsten 8 Monate nur noch Babyfotos postet, kann ich alles verstehen. Alles gut, habe ich auch gemacht, als ich ein Katzenbaby hatte. Fand ich so süß, dass ich alle Leute im Facebook mit Katzenbabys belästigen musste. Aber das eigene Profilbild ist jetzt sozusagen die so Avatar-Funktion hat, so die Ich-Repräsentation. Wenn man die durch das eigene Baby ersetzt und sich quasi symbolisch gesehen runternimmt und statt sich selbst sie dann das eigene Profil durch das eigene Baby repräsentieren lässt, das sendet für mich ein Signal, was ich fatal finde. Da das Das ist so ein bisschen zu viel an der Stelle.
Ja. Ja.
Aber gut, die Leute haben da Hormonflash und machen das trotzdem.
Ja, vielleicht sind es dann irgendwelche anderen Gründe oder so, die...
Ja, ich glaube, man denkt da einfach nicht drüber nach. Man macht das wahrscheinlich einfach. Ne? Man sendet da Signale, die man sich nicht überlegt hat.
Ja, genau, das ist ja das...
Oder das kommt auch nur bei mir so an. Das kann ja auch sein. Vielleicht bin ich auch einfach irgendwie ein bisschen komisch. Das will ich ja auch gar nicht ausschließen.
Gut, davon ist auszugehen. Du setzt dich einmal die Woche hin mit jemandem anderen, um ins Internet reinzureden.
Selbstverständlich bin ich komisch, ja, ganz klar.
Das hören sich irgendwelche Leute an. Also, das ist ja schon. Also, nicht irgendwelche Leute, unsere fantastischen Hörer, aber.
Du wolltest eigentlich gerade sagen, dass unsere Hörer ein bisschen komisch sind.
Nein.
Wir sind ja auch komisch. Wir hören ja auch dauernd Podcasts von Leuten, die wir nicht kennen.
Das stimmt.
Ja.
Aber wir hören auch Podcasts von Leuten, die wir kennen, wenn die mal wieder eine Sendung machen würden.
Ja, das ist richtig.
Oh.
So. Nächstes Thema. Genug über Martin gelästert.
Was denn gelästert hier? Du bist doch hier. Erzähl doch mal, ich muss mal ganz kurz was einwerfen. Ihr seid doch fröhlich am Transporter. Nein, wie heißt das Ding? T3.
Ja, also Transporter ist schon der offizielle Name.
Gibt es was Neues?
Jein.
Okay, vielen Dank. Nächstes Thema.
Das ging schnell. Ich hätte gedacht, dass ich zu dem Punkt mehr sagen muss.
Nee, erzähl kurz.
Ach so.
Ja. Die Geschichte schon.
Ja. Also wir haben noch keinen gekauft, aber es ist einer in der Endauswahl. Und es gibt jetzt noch so verschiedene Kleinigkeiten zu klären. Und
welche ein bisschen Farbe?
Beige. So richtig schönes, hässliches 80er Jahre Beige.
Das ist schon geil.
Ist sehr geil.
Gegenüber der Vespa-Händler, der verkauft auch ganz viele beige Vespas. Ich glaube, wenn ich mir eine Vespa kaufen würde, würde ich auch eine beige kaufen.
Die Farbe war jetzt nicht das Hauptkriterium. Es ist ging mehr um den Gesamtzustand des Blechkleides und vor allen Dingen auch um die Technik. Und er ist in einem guten Zustand. Es ist ein Campingmodell mit Hochdach und ja, alles drin, alles dran, was du so brauchst. Ich habe eine kleine, ganz kleine Probefahrt nur machen können, weil er im Moment nicht angemeldet ist. Konnte ich nur auf einem abgesperrten Gelände rumcruisen.
Wenn jetzt die Polizei dich da erwischt.
Nee, das wäre nicht gut gewesen. Ja, der Stefan spielt auf Sachen an, die ich jetzt nicht ausplaudern will. Ja, wie gesagt, noch ist er nicht gekauft, noch ist es nicht alles in Sack und Tüten, aber es sieht so aus, als ob das werden könnte. Und ich werde dann berichten, wenn wir da ein Kennzeichen dran gehängt haben. Dann.
Da musst du mal ein Foto machen.
Dann werde ich auch ein Foto machen, ja.
Ja. Sehr schön.
Genau. Also es könnte sein, dass die Suche ein Ende hat.
Ja, so verbringst du ja im Moment deine Wochenenden, oder?
Ja, klar. Ich war, das Wochenende, wo ich nicht da war, wo du mit Martin aufgenommen hast, war ich tatsächlich unterwegs vom Schwabenländle, so die Ecke Villingen-Schwenningen rum, größeren Umkreis, jetzt so, ich war noch 50 Kilometer von da weg oder so, bis runter nach München. Komplett einmal quer durchs Allgäu, wir haben in dieser ganzen Gegend, also da bin ich an einem Tag, glaube ich, 6 Stunden Auto gefahren oder so, zu mehreren Besichtigungen hintereinander weg. Das war schon eher stressig. Also wir haben dann irgendwann in München dann gesagt, okay, wenn wir jetzt schon mal hier sind, müssen wir auch irgendwas anderes machen als nur T3s angucken. Ja. Und sind dann ein bisschen im Schloss Nymphenburg, das ist ja so München-Pasing oben, so ein altes Schloss von mehreren von diesen Königen da. Sind wir da ein bisschen rumgelaufen, haben gedacht, okay, jetzt hängen wir noch ein bisschen Kultur dran, wenn wir schon mal hier sind, weil das war dann auch die Endstation, die letzte Besichtigung an dem Tag. Insofern haben wir auch noch ein bisschen was davon gehabt. Auch wenn das Wochenende, ja, da bist du schon mal unterwegs da unten und fährst den ganzen Tag durch die Gegend und dann schüttet es nur. Es ist einfach ein Dauerregen gewesen da unten. Und dann komme ich wieder zurück nach dem Wochenende und die Leute meinen, ja, hier in Hessen war alles ganz schön und das Wetter war
schön
gut.
Letztes Wochenende, ja.
Nee, nicht in Bayern und in Baden-Württemberg. Es hat nur gekübelt, es war furchtbar. Ja, und ich habe irgendwie, also das ist erstaunlich, wenn man vom Allgäu aus nach Westen fährt, so nach Baden-Württemberg rein, also Bayern verlässt über die Grenze, so auf Höhe zwischen Memmingen und Kempten irgendwo, zwischen Ulm und Kempten meinetwegen, da gibt's ja dann nach Westen rüber keine Autobahn mehr. Wenn du da irgendwie versuchst, 100 Kilometer zu überbrücken, bist du 2 Stunden unterwegs. Das ist unfassbar. Ach, hey. Da fährst du durch nichts und große Proteste an der Straße irgendwie, dass sie irgendwie die Ortsumgehung, jedes zweite Dorf fordert eine Ortsumgehung und protestiert auf irgendwelchen Schildern, dass sie hier die Kohlepflaume hätten, weil, weil alles voller Ruß von den LKWs wäre und so. Also so Industrie hat es da teilweise noch ein bisschen. Da ist dann irgendwie so die große Konzernzentrale von Liebherr und von ich weiß nicht wem. Aber es gibt halt keine Autobahn und es gibt auch keine großen Überlandstraßen, sondern es gibt nur normale Landstraßen, die durch ein Dorf nach dem anderen führen. Und es, ich hätte nicht gedacht, dass man in Deutschland noch so wirklich relativ dicht besiedelte, gut bewohnte und auch offensichtlich durch die Industrie mit Arbeitsplätzen gesegnete Regionen findet, in denen das Vorankommen jetzt mal Kilometer pro Stunde im Schnitt so schlecht vorangeht, wie das da unten ist. Also man ist es ja eigentlich so aus so gut erschlossenen Gebieten wie unserem Rhein-Main-Gebiet hier oder auch wenn ich jetzt hier nach Norden oder Süden abhau, es gibt eigentlich immer irgendwie eine Autobahn und 100 Kilometer weiter westlich oder östlich ist die nächste parallel verlaufende Autobahn und dann gibt man einfach Gas und
100 Kilometer, ja.
Ja, meistens sind es nicht mal 50. Ja. Und dann kann man irgendwie so, okay, wenn ich jetzt nach Norden fahre und auf der A5 ist Stau, dann nehme ich halt die A45. So. Man ist da so verwöhnt irgendwie, ja. Wenn du ein Stück nach Süden fährst Richtung Mannheim, da hast du die W67 und die 5, die laufen ja, da kannst du ja vorüberspucken von der einen auf die andere.
Ja.
Da ist man so verwöhnt, da fährst du da unten durch ein Gebiet, was wirklich auch dicht besiedelt ist, aber da ist nichts, um voranzukommen. Es ist grausam. Es ist echt, also das hätte ich nicht gedacht, dass das hätte ich jetzt, sagen wir mal, den neuen Bundesländern irgendwo zugetraut, wo vielleicht irgendwie noch Autobahnen geplant sind, die noch nicht fertig gebaut wurden oder so. Da gibt es ja noch so die ein oder anderen unerschlossenen Regionen irgendwo in Brandenburg. Aber dass es sowas im alten Westen in der Form noch gibt, war ich überrascht. Ich bin da noch nie so in dem Ausmaß durchgefahren.
Wahrscheinlich ist es in der Gegend aber auch so, wenn man dann, also wenn es da Pläne gibt zur Autobahn baut, dann wehren sich auch alle dagegen, deswegen.
Ja, natürlich, die einen fordern das Ding und die nächsten sagen, aber nicht durch meinen Vorgarten.
Genau.
Und dann zieht sich das endlos, klar, logisch.
Ja.
Tja, nee, also wie gesagt, das Thema T3, es war ein autofahrreiches Wochenende. Aber es hat möglicherweise ein Happy End. Ich werde berichten, wenn sich da Konkretes ergibt. Du hast, wir sind jetzt voll in diesem Gossip-Thema. Film ist längst durch.
Lange.
Du warst bei der BMW-Crew. Nee, was? BMW-Crew. Was ist das denn?
Nee, ich habe gestern ein Catering gemacht. Deswegen bin ich heute zum ersten Mal seit 10 Jahren den Mainz-Marathon nicht mitgelaufen. Ganz oder halb.
Ah, dein Cousin ist mitgelaufen. Und sein Bruder.
Beide.
Also beide Cousins.
Genau. Ja, ziemlich cool.
Was hat er geschrieben?
Mein Schwager auch.
Hashtag Training ist für Idioten? Das finde ich jetzt ein bisschen hart.
Wenn der Philipp eine 2,25 läuft, da hat er halt echt nicht trainiert. Der ist den schon in 1,25 gelaufen und dann noch die zweite Hälfte auch noch gelaufen.
Das Posting war ja auch nicht von Philipp, sondern vom Alex.
Ach so, okay, gut. Dann kann man es gelten lassen. Ja, ziemlich untrainiert, aber der wird jetzt 3 Tage Muskelkater haben. Ich werde ihn morgen mal anrufen und fragen, wie es ihm ergangen ist.
Okay, also du bist nicht mitgelaufen, weil du bei der BMW-Crew warst. Was ist denn die BMW-Crew, Mann?
Ich hab gestern ein Catering gemacht bei einem Ball von einem...
Also Cocktail-Catering.
Genau, Cocktail-Catering, genau. Bei so einem Ball oder so einer so Frühlingsparty, Ballparty-mäßig. Und da waren halt mehrere Shows, unter anderem auch die BMW-Crew. Die hat mal bei Got to Dance mitgemacht und sind bis ins Halbfinale gekommen. Die kommen hier aus Hofheim-Kelkheim, also bei uns aus der Gegend. Ich glaube, die haben sogar mal in dem Tanzclub angefangen, wo ich jetzt auch immer noch bin. Und die haben da gestern Abend also so eine Hip-Hop-Show getanzt. Und ich habe ja schon viel tanzen gesehen und ich gucke auch immer wieder gerne tanzen. Ich habe die auch schon einmal im Fernsehen gesehen. Aber die in echt zu sehen, das ist so krass. Irgendwie, wenn die sich umfallen lassen und in einem Winkel stehen, wo unser eins einfach nach vorne sofort auf die Fresse fliegt. Wie nichts.
Ach so, dieser Michael Jackson Move, wenn man so.
Genau. Sacken die so ganz vorne. Langsam runter.
Okay, und cool.
Stehen aus dem Liegen gefühlt, ohne die Hände in die Hand zu nehmen, wieder auf. Und so geil. Also es war wirklich so krass, was die da gemacht haben. Und das war sehr beeindruckend. Dann denke ich mir halt so, ja.
Nur Dritter geworden im Fernsehen? Das heißt, es gibt noch krassere Dance-Crew-Moves?
Ja, das ist ja Tanzen allgemein. Das sind ja dann alle möglichen Leute, die irgendwie tanzen. Also sind halt so auch so Akrobatik-Sachen und so weiter dabei. Also so die, es gibt natürlich auch so ein paar, die Stein- und Latein tanzen, also sowas, was ich auch mache, die kommen da nie so weit. Und nachdem ich die gestern mal in echt gesehen habe, ist das auch sehr verständlich. Also für mich fühlt sich's halt anders, das ist einfach so weit weg, das ist so krasse Körperkontrolle, das ist so viel Beherrschung, das ist so viel Bewegung auf Musik. Es hat halt vielleicht künstlerisch einen anderen Anspruch und technisch, aber es ist halt sportlich einfach so viel mehr als das, was wir machen. Ja. Ich war extrem beeindruckt.
Cool.
Den einen kenne ich, der arbeitet noch in der Bar, wo ich früher gearbeitet habe, in der Ober. Und der hat gemeint so, ja, ich muss gleich hier nach der Auftritt wieder weg, ich habe nur jetzt gerade kurz Pause gemacht, ich muss gleich weiterarbeiten. Weißt du, da arbeitet er einen halben Abend, dann kommt er da hin, tanzt mal eben 6 Minuten oder 5 sowas oder 2x5, zieht sich wieder um, geht zurück in die Bar und schafft weiter, macht Drinks noch bis 2 oder so.
Krass.
Ja.
Ja, und da hast du Catering gemacht bei einer Party, wo die auch aufgetreten sind oder was?
Genau, ja, das war wie so ein Ball oder sowas. Da habe ich mit Kasi zusammen, haben wir schon
ein paar. Und hast du alle abgefüllt?
Ja, es waren ein paar, die sehr fröhlich waren am Schluss und es ist schön, wenn so ein paar Leute kommen, die du dann schon kennst und die dann irgendwie immer 5-mal den gleichen Drink mitnehmen. 5-mal Trader Vic's Grog. Und
auf eine Bestellung nicht 5-mal am Abend kommen, sondern einmal kommen und sagen 5-mal den Drink bitte.
Genau, und das aber 3-mal.
Ah, okay.
Ja, halt immer für den ganzen Tisch und dann so gibst du das Tablett mit so, hier, ja, bringen wir das Tablett aber wieder und ja, und dann kommt er beim 3. Mal kommt er angeschlappt und zeigt nur noch so mit der Hand 5. Okay, alles klar, läuft. Nee, aber war echt cooler Abend, also hat Spaß gemacht. Der Kasi hat irgendwie in der Mitte vom Catering seinen Shaker runtergeschmissen, also nur das Shakerglas, in das er aber schon Zitrone und Rosensirup reingefüllt hatte. Kannst dir vorstellen, wie der Boden da war. Das war so fies.
Es klebt gerade an meinem Fuß.
Genau, kannst du den Drink schnell machen? Ich geh mal hier aufräumen. So, ja, passt schon, geht.
Sehr gut.
Also sie haben uns ordentlich ausgetrunken, ohne uns so richtig zu stressen. Das war eigentlich ganz cool, entspannt.
Das klingt ideal, ja.
Ja.
Alle betrunken am Schluss, ohne dass man sich selbst zu sehr überarbeiten musste.
Genau, es gab eben auch noch eine Weinbar und so weiter, das haben wir halt nicht gemacht. Das war echt schön. Und das war irgendwie in der Mensa von irgendeiner Schule und da gab es halt so eine riesige Großküche. Weißt du, wir haben dann am Schluss alle Shaker und allen Scheiß, haben wir dann durch diese Schnellspülanlagen gescheucht.
Sehr geil. Ja, das ist immer das Beste, wenn man anständige Spülmöglichkeiten hat.
Ja, und auch riesen Waschbecken für allen Scheiß. Das war wirklich super. Ja,
cool.
Ja, das war mein Abend. Und da war ich glaube ich um 3:30 zu Hause und hätte halt irgendwie um 8 schon fast in Mainz sein müssen am nächsten Tag. Und das ist halt Quatsch. Also dann läufst du auch.
Ach so, für den Marathon?
Ja, genau.
Ja, nee, das ist dann Blödsinn. Ja. Dann müssen sie halt ohne dich Marathon laufen. Das muss auch mal gehen.
Ja, genau.
Wie viele Jahre in Folge bist du jetzt gelaufen an der Stelle?
9.
9 Jahre? Oh, das ist natürlich blöd. Das wäre jetzt dein 10. gewesen.
Ja, ja gut. Aber ich bin ja nicht so oft unter meinem eigenen Namen gelaufen oder habe immer kurz vor dem einen Tag vorher von irgendjemandem noch eine Startnummer abgekauft und dann entweder mich umgemeldet oder, naja, mich halt nicht umgemeldet und als Katja gelaufen.
Ich dachte wenigstens irgendwie unter dem Namen irgendwelcher berühmten Pornostars oder so.
Betty Vogt.
Berühmter Pornostar, sicher.
Das war doch früher in der Uni, wenn du dich so bei irgendwas eintragen musstest, war das doch immer der Standardname. Haben wir immer Betty Fuchs noch mit aufgeschrieben, der war auch immer in der Vorlesung.
Weiß nicht, ich glaube, habe ich nie gemacht, aber okay.
Das habe ich bei den Philosophen immer gern gemacht. So, da hatte ich auch wenig Kontakte mit denen oder irgendwie nur so 2-3 Leute, die ich kannte. Und wenn die halt mal da nicht in der Vorlesung war, dann habe ich halt immer Betty Fuchs mit aufgeschrieben. Und du siehst halt irgendwie so 5 Plätze weiter hinten, fangen die Leute dann an zurückzuzählen, wer denn dieser Betty Vogt ist.
Nee, ich dachte, du meldest dich jetzt irgendwie als Rocco Siffredi oder John, Ron Jeremy, mach doch jetzt rum.
Dass du die wieder hier so einfach raushauen kannst.
Ja, das
spricht für dich, ja?
Ja, ja, das weiß man. Nee, aber Ron Jeremy war doch auf dem BCB, als wir beide auch da waren letztes Jahr.
Ja, aber ich habe ihn irgendwie verpasst.
Ja, aber er hat dann irgendwie, gab es dann auf Twitter plötzlich, machte so ein Foto, oder war das bei uns in der WhatsApp-Gruppe?
In der WhatsApp-Gruppe.
Machte gut, so ein Foto die Runde, dass der, also Ron Jeremy ist halt früher Pornostar gewesen und hat dann irgendwie angefangen, jetzt plötzlich sich irgendwie ein zweites Standbein zu suchen, weil er ist mittlerweile über 60 und macht jetzt rum. Und versucht er mit seinem Namen.
Aha, Entschuldigung.
Ja, Brüller, ne? Also die Spirituose rum. Ich glaube nicht, dass er den selbst herstellt, naja, wobei ich es auch nicht sicher weiß. Er gibt seinen Namen her für die PR dafür. Und er war dann halt auch zu diesen PR-Zwecken auf dieser Spirituosenmesse, wo wir gewesen sind. Und hat da irgendwie am Stand halt so ein bisschen an dem Stand von diesem Produkt ein bisschen für die PR da bereitgestanden und ist dann wohl irgendwann in so einem Stuhl eingeschlafen, was dazu führte, dass es ohne Ende Selfies gab von Leuten, die sich in den Stuhl rechts und links daneben gesessen haben und haben dann halt Fotos mit dem schlafenden Ron Jeremy gemacht. Was halt
irgendwie, hatte der nicht so fiese Crocs an oder so? So
irgendwas ganz furchtbar. Ich weiß es echt nicht mehr so hundertprozentig, aber es ging dann ein Haufen lustige Fotos durch die Gegend, wo man dachte so, was ist denn da los, der arme Mann? Das lass ihn noch mal in Ruhe. Ja, okay. Ich lese gerade auf Twitter, nicht auf Twitter, ich habe gerade auf der Wikipedia-Seite von Ron Jeremy aufgemacht. Sein,
wieso liest du? Ach, egal.
Sein, er ist in der Top 50 Top Pornstar List of All Time gelistet. Und da war er Nummer 1. Und sein Spitzname war The Hedgehog. Ich versuche mir jetzt gerade vorzustellen, wie man als Pornodarsteller den Spitznamen der Igel bekommen kann. Was muss man da gemacht haben damit? Oder welche körperlichen Attribute muss man haben, damit die Leute einen der Igel nennen? Das ist mir nicht so ganz klar, aber ich werde das jetzt auch nicht weiter recherchieren.
Also, wieso musst du euch immer solche Sachen rausfinden während der Sendung?
Ich habe doch da nur hingeklickt, ich kann da nichts für. Es gibt aber auch eine komplette Kategorie Non-Pornographic Appearances und die ist nochmal unterteilt in Film und Television. Also es kann nicht ganz so schlimm sein. Ja, lass uns dieses Thema wieder abschließen.
Das ist jetzt schon die zweite Sendung in Folge, die wir beide aufnehmen, wo es irgendwann in diese Richtung abdriftet.
Wir haben auch noch eine ganz große Hörerfrage von Kurum liegen. Das Thema Hörerfragen ist ja sowieso.
Hörerfragen, das müssen wir mal wieder. Kaum ist die Claudia weg, zack.
Zack, gibt's keine Hörerfragen mehr. Ja, das ist schlimm. Aber wir müssen das mal wieder angehen und es gibt noch eine Hörerfrage von Q, die sich zum Thema Pornografie sozusagen das nochmal auf die Agenda setzt. Und bevor wir das besprechen, muss ich noch ein paar Pornos gucken, damit ich da mitreden kann. Also nicht, dass ich da unvorbereitet reingehe. Das war jetzt Scherz. Werde ich nicht machen.
Du wirst nicht unvorbereitet reingehen. So. Wie kommen wir aus dieser Sendung jetzt wieder raus?
Ich habe gerade vorhin Rocco Siffredi gesagt, weil der Name war in meinem Kopf einfach irgendwie. Jetzt habe ich auch dessen Wikipedia-Artikel angeguckt, habe das Foto gesehen, irgendwie, ich kenne den Typen gar nicht.
Ist es vielleicht doch einer, der bei Prosis mitgesungen hat? Oder?
Nee, er ist schon Pornostar, aber ich kenne den Typen nicht. Ich habe gerade das Gesicht, gut, vielleicht Gesicht, ja, okay, aber
ach jetzt.
Okay, lassen wir das Thema. Haben wir noch Themen? Rest andere? Nicht pornografische? Nee, ne?
Wir haben keine nicht pornografischen Themen mehr, deswegen müssen wir diese Sendung, mein Bier ist auch leer, wir können die Sendung beenden.
Okay, das klingt nach einem Plan.
Ja, aber nächste Woche nehmen wir wieder einen auf. Nächste Woche ist Feiertag, oder? Da können wir wieder ins Kinopolis gehen, in die Spätsneak, oder?
Das könnten wir machen, ja.
Das klären wir dann off-air.
Off-air, wenn wir das ausmachen. Wir haben ja neulich einen Hörer getroffen, ne? Das hast du gar nicht erwähnt in der Sendung mit Martin.
Oh ja, stimmt.
Das war sehr lustig. Der Herr K-Ventil, gerne gesehener Gast in unserem Chat. Nicht so oft in unseren Kommentaren, aber öfter im Chat, wenn wir aufnehmen. Saß plötzlich 3 Plätze neben uns.
Ja. Du hast ihn auch schon erkannt, so. Ich glaube, das ist der K-Ventil hier im Kino.
Ja, ich habe ihn erkannt, als er reinkam, aber ich war mir nicht sicher, weil er hat jetzt einen Bart. Und Hab mir dann gedacht, ist er das? Ist er das nicht? Ist das nicht?
Woher kennst du den? War der mal auf einer Pink Bar Party oder so?
Nee, ich habe mich mal mit ihm auf einen Kaffee getroffen.
Ah.
Und
du wieder, das ist die ganz besondere Hörerpflege. Sowas gibt es nur beim Sneakpot.
So ist das. Und dann saß er da und dann habe ich ihn aber an der Stimme erkannt und er mich wohl auch. Oder uns. Also du hast ja die ganze Zeit diese Mu-Geräusche gemacht, was du ja in der letzten Sendung, so, wie hast du das so schön verschleiert? Jemand aus unserem Umfeld hat diese Elchgeräusche imitiert. Ja, ich weiß, wer es war. Es war anders. Es war tiefer. Egal. Jedenfalls war das schön. Und es war auch ein Zufall, weil es war ja nicht so, dass er jetzt wusste, dass wir in Reihe 16 sitzen, sondern er saß einfach mega zufällig in diesem Kino. Also, wenn man jetzt uns stalken wollen würde, die Leute wissen ja, in welches Kino wir gehen. Aber sie wissen ja nicht, in welcher Reihe wir sitzen, weil das wissen wir ja selber ja nicht mal. Wir kaufen ja immer einfach irgendwelche Karten, die gerade frei sind. Und dann sitzt er drei Plätze neben uns. Das war schon ein Zufall. Und irgendwie lustig.
Ja, das stimmt, in der Tat.
Ja, so war das. Und ja, wenn ihr auch mit uns ins Kino gehen wollt, ihr könnt auch gerne vorher Bescheid sagen, dann sagen wir euch auch, in welcher Reihe wir sitzen. Aber Hörertreffen in Kinos sind irgendwie, das ist nicht der richtige Rahmen, weil man muss ja dann doch den Film gucken, man kann ja nicht so viel quatschen.
Auch wenn wir immer quatschen im Film. Also ich quatsche das ist ja immer mit mir.
Ja, das ist so eine alte Kino-10-Krankheit, die du nicht so ganz ablegen kannst, ne? Dass du immer
das möchte ich auch alles
kommentieren
nicht.
Musst.
Ja. Aber die Leute freuen sich immer um uns herum.
Ja, die sind freundlich und tun so, als ob sie sich freuen.
Nein, wir sind in Frankfurt. Da sind die Leute nicht freundlich, einfach weil sie freundlich sind. Da sind sie einfach assi. Und wenn man was Lustiges macht und sie lachen, dann freuen sie sich wirklich.
Dann mag ich das mal glauben.
So muss es sein. Es kann nicht anders sein.
Okay, mein Negroni ist leer. Zeit, diese Sendung zu beenden. Hast du noch ein paar letzte Worte an die Hörer?
Schreibt Kommentare.
Das ist ein schönes letztes Wort.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.